lasst uns verstehen, dass Innovation gleich Sicherheit ist und daran arbeiten, dass wir eben durch Innovation, durch die Kommerzialisierung von Innovation eben uns wirtschaftliche Stärke wieder arbeiten und damit eben für uns auch Sicherheit arbeiten, was in unser aller Interesse ist.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment Podcast. Heute mit Olli und Uli, aber auch mit einem Gast. Und ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat. Der Mann ist schwer zu bekommen. Wir haben ihn hier. Herzlich willkommen, Christian Mohr von Unternehmertum aus München.
Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt bist du sehr aktiv auf LinkedIn und der eine oder andere, besonders im Süden Deutschlands, wird dich kennen. Aber vielleicht für alle Zuschauer in ganz Deutschland nochmal, wer bist du? Wo kommst du her? Wie bist du da hingekommen, wo du gerade bist? Und was machst du überhaupt?
Also mein Name ist Christian Mohr. Ich bin seit jetzt mittlerweile 6 Jahren bei Unternehmertum. Wir sind das größte Gründungszentrum Europas, bekanntermaßen auch ausgezeichnet durch die Financial Times im Jahr 2024. So wie ich da hinkam, ist tatsächlich ein Zufall. Das war gar nicht geplant. Das war de facto, wie es so oft im Leben ist, glückliche Umstände. Ich habe mich eigentlich dazu entschieden, nach einer über 10-jährigen Zeit in der Beratung bei einer der großen Beratungsfirmen, wo ich zuletzt Innovation geleitet habe, eben auch eigentlich eine Auszeit zu machen, MBA zu studieren. Und dann, bevor ich eigentlich antreten konnte, die Woche zuvor, habe ich dann den Gründer hier kennengelernt von Unternehmertum, den Helmut Schönberger. Ich habe mich dann gefragt, warum studieren, warum nicht hier arbeiten? Ich so, okay. Ich hatte keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich habe da gesagt, mich interessiert Mittelstand, Familienunternehmen, also die bestehende Industrie und wie kann man die mit dem Technologiepotenzial und dem Talentpotenzial verbinden, eben für die Transformation und damit die Zukunftsfähigkeit. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dann meinten die Kollegen so, ja, dann mach halt, probier halt aus. Und de facto war meine Frau der ausschlaggebende Faktor, die gesagt hat, probier's doch einfach. Auch keine Ahnung, was da passiert, aber was soll denn schon passieren? Also insofern ist sie eigentlich schuld oder ich bin ihr dankbar dafür, wie auch immer. Und komme aus dem Unternehmerhaushalt, aus dem schönen Oberallgäu, bin dort groß geworden im Firmengebäude meiner Großeltern und Eltern. Das war mein Wohnzimmer und deswegen ist Unternehmertum für mich schon immer seit jeher prägend und nicht nur mein Arbeitgeber aktuell.
Du hast jetzt erzählt, wo dein Fokus liegt. Was ist der Fokus für Unternehmertum generell?
Ja, also die Grundmotivation, die Grundidee unserer damaligen oder unserer Gründerin und auch Gesellschafterin, Frau Susanne Klatten, war es immer, die nächste Generation von Unternehmerinnen auf den Weg zu bringen. Und es ist auch immer noch heute genauso. Es geht darum, wie schaffen wir es, im Prinzip Menschen, die Fähigkeiten, die Motivation haben, Unternehmer zu sein, entsprechend bestmöglich zu begleiten, auch ihr Unternehmen zu gründen und damit eben auch erfolgreich zu werden. Jetzt natürlich in den letzten Jahren war das alles sehr, ich sag's bewusst auch mal, Startup- und Risikokapital orientiert. Und was wir auch gemerkt haben auf dem Weg dorthin, und das ist dann auch Teil meiner Reise, wir brauchen ja beide Welten. Wir brauchen sowohl eben die sehr erfolgreichen Startups, die eben mit Venture Capital finanziert sind, aber halt auch genügend Unternehmen, die auch eben entsprechend in die bestehende Industrie einsteigen und oder halt auch übernehmen, Stichwort Nachfolgelücke im Mittelstand, und damit auch die bestehende Industrie eben auch für die Zukunft fähig machen. Genau, das ist so der Fokus von uns, vom Talent über die Gründung, das Unternehmertum zu einer erfolgreichen unternehmerischen Aktivität.
Und wie wird man von euch begleitet? Wie werdet ihr auf ein Unternehmen aufmerksam? Oder muss das Unternehmen auf euch aufmerksam werden?
Ja, also ich glaube, es hat sich gedreht. Also wahrscheinlich vor 20 Jahren oder vor über 20 Jahren war das so. Ich glaube, da waren wir eher noch am Flyer verteilen am Campus und haben Leute motivieren müssen. Heute ist es glücklicherweise so, dass aufgrund eben auch unseres Wachstums und auch der Bekanntheit wir mittlerweile eine Strahlkraft haben, dass sich natürlich eben bei uns Gründerinnen und Gründer bewerben, also über Programme bewerben, genauso aber auch Nachfolgerinnen, Nachfolger für Programme bewerben, also für zum Beispiel Mittelstand, dann dort ausgewählt werden und dann eben in diesen Programmen sehr strukturiert eben über Wochen eben begleitet werden durch, ich sag's bewusst, Mentorship über Experten aus der Industrie, aus der Wirtschaft, aber auch eben entsprechende Kapitalgeber, Wissenschaftler, erfolgreiche Gründer, die erzählen, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Da gibt es einen harten Weg auch, der dahinter steckt eben auch. Aber auch eben Industrie, die auch erklärt, wie man halt auch Zugang zu Kunden bekommt. Und dieser Mix eben aus diesen verschiedenen Perspektiven, den versuchen wir bei uns in Programmen, in den Gebäuden, in den Orten zu vereinen, bis hin zu Konferenzen, um damit halt, ich sag's vereinfacht, jedem, der im Prinzip Talent hat, dabei zu helfen, entsprechend seine technologiegetriebene Innovation umzusetzen.
Wie viele Mitarbeiter seid ihr bei Unternehmertum?
Ja, also je nach Zählart, wir haben ja mittlerweile, also wir haben ja früher alles allein gemacht. Mittlerweile gibt es ja Joint Ventures, die wir auch betreiben, die nicht mehr so klein sind. Aktuell sind so um die 450 Mitarbeiter.
Und wie viele Unternehmen habt ihr in der Laufzeit, in der über 20-jährigen Bestehen des Unternehmertums schon gefundet, gesiedet, unterstützt? Habt ihr da irgendwelche Stats?
Ja, die haben wir tatsächlich. Ich kann mal auf die Statistiken vom Jahr 24 eingehen, weil die druckfrisch sind. Die kamen tatsächlich vor ein paar Tagen raus. Und zwar, wir haben im letzten Jahr, ich erkläre mal kurz den Funnel, also wir begleiten im Prinzip Talente, die unternehmerisch werden sollen. Das können sowohl eben Talente der Universität sein, natürlich auch wieder der TU München, aber halt auch eben Menschen sein, die aus einem Unternehmen kommen, also bei einem klassischen Corporate sind, die jetzt unternehmerisch werden wollen und damit eben MBA machen. Und davon haben wir allein im letzten Jahr rund 16.000 begleitet. Und also unternehmerisches Know-how beigebracht. Und aus natürlich, wenn ich so viele Menschen erkläre, dass Unternehmertum gar nicht so schlecht ist, in Klammern, das ist ja heute in der aktuellen Gemengelage ja immer ein bisschen negativ konnotiert. Ich glaube, es ist ein Riesengeschenk, unternehmerisch tätig sein zu dürfen, Klammer zu. Dann wollen auch viele Unternehmer tätig werden. Wir haben allein im letzten Jahr bei uns knapp 1.100 Startups begleitet. Also im Prinzip pro Kalendertag mindestens drei. Und mit diesen Startups haben wir im letzten Jahr rund 2,2 Milliarden Venture Capital eingesammelt für die Finanzierung. Das entspricht, wenn man sich die deutschen Zahlen anschaut, rund einem Drittel des deutschen Venture Capital Markts, für den wir stehen. Genau, und das, dafür braucht es dann auch viele Unternehmen, die da mithelfen. Das sind mehr als 300 und viele Projekte, um Kooperationen zu initiieren, sind mehr als 500. Und das macht Unternehmertum aus.
Ich habe einen Satz von dir im Ohr. Ich habe dich ja nach einer Konferenz angesprochen. Mhm. Und da hattest du gesagt, ohne Unternehmertum, korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergebe, hätte Bayern dasselbe Niveau wie das Saarland vom Unternehmensfunding her.
Das ist rein zahlenbasiert, wahrscheinlich den Fakten genauso entsprechend. Wenn man sich anschaut, dass in Bayern rund 2 Milliarden Venture Capital geflossen sind und wir allein 2,2 Milliarden in Summe decken, dann kann man sich das selber ausrechnen. Das war aber eher ein bisschen suffisant formuliert. Warum? Weil die Frage war ja, welche Relevanz Unternehmertum hat. Und ich muss da selber auch mal meine Augen reiben. Wie gesagt, ich bin ja seit 2019 hier und ich kenne auch die Zeiten, als wir rund 120 Mitarbeiter waren, als wir noch keinen relevanten Artikel in der Presse hatten. Und heute eben, wie gesagt, signifikant mehr Mitarbeiter. Der Impact ist x-fach höher, die Sichtbarkeit x-fach höher. Und damit auch natürlich auch die Relevanz eben auch für den Standort. Und ich würde es mal anders formulieren. Ich glaube, der Freistaat Bayern und Unternehmertum ist ein perfekter Match. Und ich glaube, wir wissen sehr aneinander zu schätzen, was wir haben.
Wenn man deine Zahlen hört, kriegt man das Gefühl von, wir wachsen weiter. Es gibt immer mehr Unternehmen, es gibt immer mehr Gründungen. Aber generell hört man doch einen sehr kritischen Blick auf die Wirtschaft, auf Gründungen, auf Unternehmen, ja, auf Unternehmen, die Deutschland verlassen wollen. Hast du eine andere Sicht?
Ja, ich habe eine differenzierte Sicht. Ich glaube, wir haben seit jeher, und das ist ja für euch auch zutreffend, wenn du im Ausland unterwegs bist, vielleicht sogar auch mal das Glück hattest, so wie ich auch im Ausland, nicht nur ein paar Monate im Studium zu verbringen oder halt auch sogar auch zu arbeiten, wie bei mir der Fall, dann bekommst du halt schon einen differenzierten Blick, wie wir auch mit Messages umgehen. Ist ja hier ein Podcast, der passt da begrifflich perfekt dazu. Und natürlich sind wir bei uns schon eher tendenziell die Information negativer transportierend, um es mal so zu formulieren. Also sprich, natürlich, wenn wir jetzt die Zahlen vergleichen, Risikokapital Deutschland versus USA versus China, ja klar, ist es wesentlich weniger, aber es gibt auch Positivbeispiele eben auch, dass wir eben Weltmarktführer sind im Bereich der Forschung am Ende des Tages. Die Frage ist dann bekanntermaßen auch richtig, ja, warum dann nicht Weltmarktführer im Bereich der Gründung oder der Finanzierung? Und den Fragen muss man sich stellen und dafür auch Lösungen finden. Und ich tue mir unheimlich schwer eben mit diesem Schwarz-Weiß, also der Standort ist schlecht, Unternehmen sind gut, Unternehmen sind schlecht, Startups sind gut, Startups sind schlecht. Ich glaube, wir müssen viel mehr da mal Tiefenbohrungen machen, besser verstehen, wo wir eigentlich Chancen haben. Und mein Fakt ist, die Anzahl der Startup-Gründungen hat sich im letzten Jahr erhöht, also ist gestiegen. Fakt ist, jetzt mal standortbezogen, der Standort München hat den Standort Berlin erstmalig überholt in den Pro-Kopf-Gründungen. Warum ist es positiv? Nicht, dass München vor Berlin liegt, sondern dass es mittlerweile mehrere Standorte gibt, die eine Relevanz für Gründung haben. So, das ist eine andere Perspektive. Also ich kenne die Messages auch. Jetzt ist München vor Berlin. Ich glaube, es ist besser die Message, wir haben jetzt mindestens 2 Hotspots, die für Deutschland
Relevanz haben für Europa und darüber hinaus. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten, das anders auch zu artikulieren.
Du sprachst das Thema Forschung an. Das war ja jeher so, dass wir unheimlich viele tolle Erfindungen in Deutschland haben. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Wir sind ein Land der Dichter und Denker, erfinden etwas, aber die Monetarisierung, wie man so schön sagt, also es ist irgendeine Erfindung und die wird relativ früh dann vielleicht von irgendeinem anderen Unternehmen aus dem Ausland gekauft und dann monetarisiert. Also gibt es ja zig Beispiele in der deutschen Geschichte. Und ich glaube, ist das auch ein Punkt? Du sprachst an, VC-Finanzierung ist gut, aber ich habe in Erinnerung, dass gerade das die weiterführende Finanzierung, also dass das eigentlich das große Problem ist, wenn eine Firma wächst und dann eben diesen nächsten Schritt gehen will, dass das eigentlich der große Punkt ist, wo wir ein Riesenproblem haben, oder?
Genau, also wenn man sich die Zahlen mal hart vergleichend anschaut, ist ja vorhin erwähnt, in Deutschland waren es im letzten Jahr rund 7 Milliarden, Venture Capital in China 35 Milliarden, also schon mal Faktor, jetzt muss ich Kopf rechnen, 5. So, und USA hat rein im vierten Quartal, also nur auf Quartal bezogen, 62 Milliarden, also so. Also Volumenspiel ist schon mal durch. Es ist in der Tat so, dass wir in Deutschland uns, glaube ich, nicht schwer tun, die Startups in der ersten Runde zu finanzieren. Warum? Oder auch im europäischen Kontext, um mal eins weiterzuziehen, weil wir allein in Europa rund 1000 Venture Capital Unternehmen sitzen haben. Also 1000, also an dem mangelt es jetzt mal nicht. Ich glaube, womit wir uns wirklich schwer tun, das sieht man ja auch in der Presse und auch in der Diskussion dann rund um Einzelfälle, unheimlich schwer eben dann diese Folgefinanzierung zu tun. Also dann, wenn es halt wirklich um Kapital geht, wenn ich halt als ein Raketen-Startup eine Fabrik bauen muss, wenn ich halt als ein Quantencomputer-Startups einen Quantencomputer-Rechner Anlage bauen muss und so weiter, dann brauche ich halt wirklich sehr viel Kapital und wir reden ja bei uns vor allem um Technologie, technologiebasierte Startups und die benötigen ab einer gewissen Phase einfach massiv Kapital, um überhaupt entsprechend ihre Themen zu skalieren. Und so, da haben wir Probleme. Warum? Weil das Risiko eben in sowas zu investieren natürlich sehr, sehr, sehr schwierig ist, weil langfristig der Return im Vergleich zu anderen Asset-Klassen anderweitig gelagert ist und da ich einfach ein anderes Verständnis auch brauche, um in sowas zu investieren. Und da haben wir noch nicht genügend VCs, die A, das Volumen mitbringen und B, auch das Verständnis eben genau in solche, bewusst mal begrifflich, Deep-Tech-Startups zu investieren. Was merken wir? Jetzt kommen natürlich die amerikanischen Unternehmen nach Deutschland, denken sich, hey, klasse, ist ja Nummer eins weltweit Forschungskompetenz und Kopfkapital, dann lass doch einfach nach Europa gehen und da investieren. Und das sehen wir natürlich auch sehr stark. Das ist natürlich A, gut für die Startups, aber B, nicht ideal für den Standort, weil natürlich das Kapital und die Unternehmen auch abwandern am Ende des Tages eben auch, genau.
Was glaubst du, was müsste in Deutschland anders laufen? Also was würdest du verändern im System oder ordnungspolitisch, damit wir hier eine bessere Funktion. Also mir wird spontan einfallen, wenn ich viele Kapitalsammelstellen sehe, Pensionskassen, Versicherungen, die immer noch sehr, sehr bondlastig sind, also sehr anleihenlastig, was natürlich teilweise auch vorgegeben ist von Restriktionen. Wenn man da mehr in Richtung Unternehmertum, wenn man einfach sagt, wir müssen für unsere Zukunft einfach die Arbeitsplätze schaffen, die zukünftigen Arbeitsplätze und nicht einen bestandswahrenden Titel haben. Aber was würdest du ändern, damit dieses System supported wird?
Also zum einen, ich würde nochmal einen Punkt aus eurer Vorfrage aufgreifen, weil die Frage war Stichwort Abwandern von Unternehmen, Industrie. Da hast du ja, Oliver, aus meiner Sicht, wenn ich es richtig verstanden habe, auch vor allem den aktuellen Mittelstand Unternehmen angesprochen. Das ist natürlich regulatorisch getrieben, es ist Standortattraktivität. Das Interessante ist, ich habe jetzt gerade vorgestern, glaube ich, einen Artikel gelesen, wo die Wahlprogramme aus dem Jahr 1998 angeschaut wurden und da stand drin als ein Top-Thema, ja, unter anderem Bürokratieabbau, aber auch eben in dem Zusammenhang die Erhöhung der Standortattraktivität. Also interessanterweise vor 25 Jahren das gleiche Problem schon erkannt, aber irgendwie die Lösung nicht gefunden. So, also Art 1, wir müssen genau weg von Goldplating, also sprich weg vom Überregulieren hin zu einem pragmatischen Regulierungsansatz, der vor allem auch Unternehmertum wieder attraktiv macht, inklusive der Rahmenbedingungen rund um Besteuerung etc. Das zweite ist jetzt aufs Kapital bezogen. Wie du gerade beschrieben hast, am Kapital selber mangelt es ja nicht. Wir haben ja führende Family Offices in Deutschland und Europa. Wir haben führende Versicherungsunternehmen, Pensionskassen in Deutschland und Europa. Was wir brauchen ist, wir brauchen im Prinzip eine Kapitalmarktunion. Das heißt, wir brauchen auf europäischer Ebene eine Kapitalmarktunion, die im Prinzip den Zugang zu Kapital vereinfacht und auch entsprechend genau diese Spieler, die du gerade erwähnt hast, eben auch selber, Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen, Family Offices, schneller und flexibler den Zugang zu eben dem Risikokapitalmarkt eben auch gibt und damit auch entsprechend den Zugang schafft. So, das ist eine. Und das zweite ist tatsächlich, das ist dann eher die Nachfragesicht, was wir auch hinbekommen müssen, wenn man vor Augen führt, wenn ein Startup in den USA gründet, dann hat es ja erstmal vor der Haustür, jetzt mal auch selbst wenn es in Delaware gründet, hat es vor der Haustür einen relativ großen Markt in den USA, mit dem es erstmal Kundenzugang hat. So, den haben wir eigentlich auch, wenn wir nicht halt in Bundesländern und in Deutschland denken, sondern in Europa denken. Das heißt, was wir als zweites brauchen, ist eigentlich einen europäischen Binnenmarkt. Das heißt, einen Markt, der wirklich funktioniert als ein Markt und eben nicht als ein Markt mit Mitgliedsländern. Und da gibt es ja auch schon neue Bestrebungen, eben auch durch die neue EU-Kommission und Kommissionspräsidentin eben auch und entsprechend Kommissarin, dass man ja versucht, eben eine neue Rechtsform für Startups zu entwickeln, die es einem Startup ermöglicht, dass sie sich in einem Mitgliedsland registrieren und damit eben halt aber dann zukünftig in allen Mitgliedsländern eben aktiv werden kann, also nicht immer in jedem neu registrieren muss. Das nennt sich 28th Regime, das ist gerade in der Mache. Und ich glaube, das hat den großen Wirkungsgrad eben auf den Erfolg für Startups, wenn es um das Thema Zugang und Binnenmarkt geht.
Hoffen wir, dass es umgesetzt wird. Gebt ihr, weil Uli über diese Kapitalmarkt-Sammelstellen sprach und du das ja auch gerade angesprochen hast, gebt ihr auch Beteiligungskapital?
Ja, also wir haben selber vor 11 Jahren haben wir gemerkt, wie vorhin beschrieben, Talente ausbilden ist super, die begeistern ist grandios, denen dann zu helfen, ihr Unternehmen aufzubauen im Rahmen von Programmen ist auch der nächste relevante Schritt und haben dann natürlich gemerkt, irgendwann brauchen die Kapital. Und damals war dann der Diskussion eben auch, reicht dafür allein Netzwerk aus, also sprich, man bindet eben bestehende Kapitalgeber an das System, an dem Maschinenunternehmertum an diese Startup-Fabrik an, oder eben braucht es ja nicht ein eigenes Vehikel, um selber die erste Finanzierung mit anzuschieben. Und damals entschieden eben, einen eigenen Venture Capital Fonds aufzubauen, also einen klassischen Venture Capital Fonds, der sich auch ganz normal im Wettbewerb befindet wie andere Venture Capital Fonds. Und mit dem investieren wir mittlerweile auch frühphasig eben in unsere Startups, aber auch darüber hinaus. Also nicht alle Startups, die in dem Portfolio des Unternehmertum Venture Capital Fonds sind alles Unternehmertum-Startups. Das sind Startups, die kommen im Prinzip aus der Dachregion mit eben einem Technologieschwerpunkt. Und haben darüber hinaus noch ein kleineres Vehikel geschaffen, das nennt sich Funding for Innovators, wo wir im Prinzip von Prototypen-Grants über Wandeldarlehen, also wirklich sehr, sehr klein anfangen, mit Tausenderbeträgen, dem Gründer, der Gründerin zu helfen, die ersten Schritte zu gehen. Genau, und mittlerweile vor geraumer Zeit den vierten Fonds geschlossen, mit einer 250 Millionen eben auch, wo wir halt im Prinzip jetzt genau aktuell knapp 500 Millionen unter Verwaltung haben und entsprechend damit eben auch die Startups mit anschieben.
Das ist richtig spannend. Ich springe nochmal zurück, weil wir über die Zahlen gesprochen haben, der Neugründungen und den Standort auch München. Wie viele Unternehmen schaffen es am Ende? Weil Startup-Gründung ist das eine, zu einem Unternehmen zu werden, zu einem gestandenen Unternehmen werden, zu einem etablierten Unternehmen werden, ist die nächste Geschichte. Ja. Wie viele schaffen es wirklich?
Ja, also wir haben bei uns im Prinzip, schauen wir uns die Daten an, seit gut 10 Jahren im Prinzip vereinfacht die Startups, die in den Programmen bei uns waren, versuchen wir nachzuvollziehen, welche Finanzierungsrunden die hatten über den Zeitverlauf und gibt's die heute noch so, vereinfacht gesagt. So. Und wir haben Stand jetzt, sind über 80% der Startups, die bei uns in den Programmen waren, die gibt's noch. So, das ist schon mal nicht schlecht. Wohl wissentlich, dass grundsätzlich eigentlich von 10 Startups eins erfolgreich wird. Es ist aber auch bei uns so, ich habe vorhin erwähnt, wir haben 1.100 Startups begleitet und wir wissen auf Basis der Daten, dass zum Beispiel bei diesen 1.100 rund 50 das Potenzial haben, zu sogenannten Unicorns zu werden. Also das können das nächste Flix, Celonis, Konux, Lilium, Easy Aerospace oder ähnliches werden, die ja alle bei uns begleitet wurden oder von uns finanziert wurden eben auch so. Aber das sind halt dann, sieht man selber von 1.100, in Klammern, da sind viele kleine Pflänzchen drin, vor allem aus dem Deep-Tech-Bereich. Also reden wir von Themen wie Quantum, Software AI, die wirklich sehr, sehr frühphasig sind. Von denen wissen wir aber jetzt schon mittlerweile, dass rund 50, also pro Kalenderwoche eins zu einem Unicorn werden kann, was natürlich auch sehr, sehr gut ist, genau.
Woran scheitert es meistens? Oder wann funktioniert es?
Ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort und kein Rezept drauf. Ist ja mal die Frage, wie wählt ihr aus? Natürlich scheitert es oftmals, also es gibt, glaube ich, Faktoren, die zusammenspielen. Also zum einen ist natürlich so, dass wir sprechen von Technologien und die müssen einen gewissen Zeitpunkt treffen am Markt, wo Faktoren zusammenkommen im Sinne von, es ist eine eine Akzeptanz da, die Technologie anzuwenden, ist es der Markt dafür da und zugleich das Kapital dafür da und die Marktgegebenheit auch dafür positiv so. Wenn das zusammenspielt, dann haben die Startups eine gute Chance, immer erfolgreich zu werden. Wenn eins dieser vier Faktoren eben nicht zusammenkommt, eben auch, sei es eben jetzt mal als Beispiel, du konntest noch so die grandiose Idee haben vor 4 Jahren, aber da war halt leider Covid. So, und damit war die grandioseste Idee mit den besten Gründern trotzdem, glaube ich, mehrere negativen Merkmale ausgesetzt, eben um erfolgreich zu werden. So, das Gleiche eben in der aktuellen Marktlage eben auch, wenn ich halt jetzt nicht weiß, wie sich Märkte der USA oder China entwickeln oder die globale Landschaft entwickeln, Stichwort MSC, was ja war vor geraumer Zeit, dann habe ich auch wiederum einen negativen Faktor und der beeinflusst wiederum eben auch, ob ich als Startup erfolgreich bin. Also das ist immer die Mischung aus mehreren Faktoren. Wir glauben schon dran, dass wenn du ein starkes Gründerteam hast, also Egos auf gar keinen Fall, starke Gründerteams hast, eine gut validierte Idee hast, Geschäftsmodell dazu hast eben auch und dann eben vor allem früh anfängst, ein starkes Netzwerk aufzubauen, steigt die Wahrscheinlichkeit schon relativ überproportional höher an, dass du damit erfolgreich wirst, als wenn du jetzt sagst, ich bin eine Ego-Show, ich hab ein Thema mal auf dem Schirm und habe ein schwaches Netzwerk.
Jetzt habe ich zwei Fragen. Die eine Frage ist, kann man bei euch, also du sprachst an, ihr habt 4 Vehikel, 4 VC-Fonds, kann ich dort als, weiß ich nicht, Family Office, Stiftung, Pensionskasse, kann ich auf euch zugehen und sagen, ich würde gerne mit dabei sein und was ist so eine Ticketgröße, die man da mindestens mitbringen muss?
Ja, also ich kann, der erste Teil ist einfach beantwortet, es sind 4+2 Fonds, also 4 Hauptfonds und 2 Growth Funds für bestimmte Themen. Und in diesen Hauptfonds, inklusive auch Growth Funds, sind sogenannte Limited Partners, also Investoren. Und das sind mehr als 100 Family Offices und Unternehmer. Also das ist ja schon die Antwort auf deine erste Frage.
Alle aus Deutschland?
Überwiegend alle aus Deutschland, ja. Also überwiegend, genau. Natürlich ist auch nicht verkennbar, wir haben mittlerweile ein hohes Interesse aus dem Ausland auch zu investieren. Aber versuchen eigentlich schon im Prinzip das auch auf den Standort zu fokussieren. Und wir haben da aus meiner Sicht aktuell kein Need, keinen Bedarf, dass wir da bewusst direkt Ausland gehen müssen, sondern eigentlich haben wir das Glück, dass sehr viele Unternehmen und Unternehmer aus dem Inland an das Thema glauben. So, das ist das eine, Stichwort Ticketgröße. Ich formuliere es mal so. Es gibt ja regulatorische Rahmenbedingungen, die musst du ja einhalten, also sprich Kleinanleger, Schwellen eben auch etc. So, da musst du drüber sein. Und die Ticketgröße ist natürlich so gestrickt, dass sie entsprechend eine Kombination ist eben aus dem, was du für einen Hintergrund hast als Unternehmen oder als Family Office, Stichwort smartes Kapital und dann eben auch Kapital. Und da haben wir bestimmte Ankerinvestoren, die da drin sind von Seiten KfW und auch dem European Investment Fund. Und je nachdem strickt sie dann auch eben die weitere Investorenlandschaft.
Okay. Du sprachst den MSC an, wo du ja auch warst. Kannst du uns ein paar Eindrücke, ist ja noch relativ frisch, jetzt gerade ein paar Wochen her. Waren deine Eindrücke? Also es war ja in der Presse sehr die Rede von dem Herrn Vance und dieses Abdriften, wo jemand sagte, es ist irgendwie, USA ist auf einem anderen Stern. Was waren so deine Key Takeaways, wenn du uns mit uns teilen kannst?
Also ich glaube, die SICO, wie es ja umgangssprachlich für die Experten heißt, hat sich zu einer Gesprächsplattform entwickelt, die, glaube ich, weit mehr ist als nur noch, man redet nur noch über Militärwaffen-Defense. Also es ist weit mehr. Es ist, also manche sagen auch schon, es ist nächste Davos. Mag ich gar nicht beurteilen. Was für mich erkennbar war, ist, es ist eine riesen Gesprächsplattform. Also es gibt ja drei Ringe oder drei Zwiebelringe, wenn man es mal bezeichnen möchte, eben auch. Es gibt den innersten Ring, das ist im Prinzip ja alles rund um den Bayerischen Hof, das, was man auch so kennt und wo sich dann die entsprechenden Ministerpräsidentinnen und Präsidenten eben treffen und auch austauschen in der Haupthalle vom Bayerischen Hof, wo ich am Donnerstag war, im ersten Abend. Dann gibt es den zweiten Ring, das sind sogenannte Side-Events, offizielle, die auch durch die MSC akkreditiert sind. Das sind dann alle an der Sicherheitszone entlangliegend, also sprich am Zaun oder vor dem Zaun. Und dann gibt es noch darüber hinaus zig Plattformen, Formate, Konferenzen und also die Masse und die Wucht an Themen und Formaten hat mich wirklich beeindruckt. Also von Kapital über Energie, über Talent, über Innovation, über Startups, also wirklich querbeet, aber alles natürlich eben im Kontext eben von dieser Sicherheitskonferenz. Und warum so relevant? Weil natürlich eben sich in kurzer Zeit sehr, sehr viele relevante Personen eben vor Ort treffen. Und das natürlich unheimlich smart ist, dann zu sagen, hey, damit kann ich halt eine Europaparlamentsabgeordnete mal für eine halbe Stunde rüberbekommen. Das ist auch der Vorteil von Berlin eben auch, wenn man von Abgeordneten spricht. Also kurze Laufwege, um Leute und sehr schnell eben zusammenzukriegen, die man sonst nicht bekommen könnte. Das war für mich der erste Aha-Moment, um echt zu sein, der mir wirklich auch wieder bewusst geworden ist. Das Zweite, was natürlich jetzt zu uns sehr, sehr gut passt, beziehungsweise für uns höchst relevant ist, Innovation ist gleich Sicherheit. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Defense-Startups ist gleich Sicherheit, das ist auch ein Teilaspekt eben auch, der vor allem natürlich auch aus Institutionen wie der dem Bundeswehr-Cyber-Hub getrieben werden oder auch der TU München etc. Durch die Forschung, Lehre-Themen und auch entsprechende Joint Ventures. Was für mich wirklich prägend ist, Innovation ist gleich Sicherheit und damit ist auch Innovation und Wohlstand gleich Sicherheit. Und ich glaube, das ist die Gleichung, die wir gerade in Europa ganz oben hinstellen müssten und vor allem uns zu überlegen, wie schaffen wir es eben, Innovation genau in diese Währung umzumünzen, eben auch, weil wir eben historisch eben durch Innovation uns Wohlstand aufgebaut haben, damit eine wirtschaftliche Stärke hatten, die dazu geführt hat, dass wir Sicherheit hatten, eben weil wir eben diese wirtschaftliche Stärke hatten. So. Und wir hatten ja vorhin diskutiert über das Thema, ja, aber wir sind doch Forschungsweltmeister und warum dann nicht der Umsetzungsweltmeister? Und ich habe mal vor geraumer Zeit ein schlaues Zitat gelesen, Erfindung bedeutet, Geld in Ideen umzuwandeln und Innovation, Ideen in Geld umzuwandeln. Ich glaube, davon kann man ganz viel lernen eben auch, wenn man es mal auf Europa adaptiert und auf das, was wir tun, adaptiert. Und das war für mich der Schlüssel bei der MSC. Und das Dritte, ja, es ist sehr schrill und ja, es ist sehr laut. Und Herr Heusgen hat ja auch gesagt, die Amerikaner auf dem anderen Stern. Aber was er auch gesagt hat, tritt er jetzt ab. Es war eine sehr klärende Konferenz. Also es hat relativ deutlich klargestellt, was die Positionen sind. Und jetzt ist halt die Frage, sind wir Europäer in der Lage, unsere Position einzunehmen und aus einer Stärke heraus zu reagieren? So, und ich sehe unser aller Aufgabe darin, eben genau dazu beizutragen und unser natürlich eben auch, wie können wir eben durch Innovation, durch technologische Souveränität dazu beitragen, dass wir eben wirtschaftliche Stärke aufbauen und damit auch am Ende des Tages implizit Sicherheit gewinnen.
Und wie es sich anhört, bist du dafür sehr positiv gestimmt, oder?
Ich bin nie negativ. Also das ist irgendwie schwierig. Ich bin wahrscheinlich auch so erzogen worden. Das nervt wahrscheinlich manchmal auch andere. Aber ich bin jetzt auch kein kompletter Spinner, der rumläuft und sagt, alles ist super, alles toll. Ich saß während der Rede von J.D. Vance, saß ich neben Amerikanern und mit Verlaub, denen ist das Gesicht wirklich das Gesicht rausgefallen. Die waren völlig irritiert. Bekanntermaßen wahrscheinlich keine Anhänger von Trump und von J.D. Vance, aber völlig irritiert, geschockt, wie man so schnell, so leicht Partnerschaften verspielen kann oder halt auch vor den Kopf stoßen kann. Auf der anderen Seite war dann auch eben entsprechend der Tenor, naja, das ist halt ein schwieriger Freund im Weißen Haus, aber es ist immer noch ein Freund. Also lass uns diplomatische Wege finden, wie wir halt trotzdem, und das ist ja bei Freundschaft genauso, ab und zu knallt halt mal, wie man trotzdem halt langfristig seine Freundschaft halten kann. Und ich glaube, man muss da pragmatisch optimistisch bleiben. Und also sorry to say, das war ein Zitat eines Unternehmens auf der MSC, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Aufsichtsratsvorsitzende von Airbus, René Obermann war das, der gesagt hat, naja, also Parteien wechseln ja dann durchaus durch Legislaturperioden, aber Unternehmen normalerweise nicht. Die halten eigentlich länger durch wie vier Jahre oder 5 Jahre. Hoffentlich, genau. Also zumindest mal die etablierten. Und ich glaube, Unternehmen müssen viel stärker Positionen vertreten und damit eben auch für die Werte einstehen. Und das fand ich eigentlich, finde ich, ein schönes Signal, um zu zeigen, hey, die Politik ist das eine und die Rahmenbedingungen. Auf der anderen Seite aber auch haben damit auch Unternehmer eine Verantwortung, eben wertebasiert zu kommunizieren, zu agieren und damit eben auch nachhaltig Freundschaften zu stärken. Weil mit Verlaub, seit der Rede von J.D. Vance sprechen ja trotzdem noch die Unternehmen mit ihren Tochtergesellschaften in den USA, die Familien mit Freunden in den USA. Und ich glaube, das ist die Stärke der Diplomatie, die wir auf vielen Ebenen spielen müssen. Und das stimmt mich positiv, dass die Welt hoffentlich nicht von einer Person abhängt, sondern von der Gemeinschaft. Aber jetzt ist halt der, sagt man Englisch, der Wake-up-Call für die Gemeinschaft.
Es ist wieder spannend zu sehen, welches Bild die Medien von so einer Sicherheitskonferenz widerspiegeln und wie du es jetzt widerspiegelst von innen mit gleichzeitig dem Amerikaner, der neben dir sitzt. Uli und ich hatten auch drüber gesprochen und es war auch eine der Fragen, die wir stellen wollten, dieses Thema Lilium. NTV spricht im Prinzip über diese Gründerkrise. Auch da bist du ja Teil davon und steckst mittendrin. Sehen wir diese Gründerkrise dann nicht?
Ich glaube, es ist wie viele Sachen, man muss es differenzierter betrachten. Ob es jetzt der Fall Lilium ist oder andere Fälle eben auch. Wir reden da von Technologieanwendungen. Und am Fall Lilium hat sich ja zugespitzt im Sinne von, soll der Staat Unternehmer werden oder nicht? Also es wurde ja so zugespitzt, ja auch so. Ich glaube, es war nie die Diskussion, jetzt mal für mich gesprochen, nie die Diskussion, ob der Staat Unternehmer wird, sondern die Frage war, ist der Staat bereit, in bestimmte Grundlagen, Technologien zu investieren? Und auch ja, da gab es auch Zwischentöne. Ist es überhaupt eine Grundlagentechnologie? Und ich glaube, das kann man lang und breit diskutieren. Aber Fakt ist, wenn man als Staat in bestimmten Themen eine Rolle spielen muss, dann muss man auch als Staat bestimmte Themen stärken. Und ein konkretes Beispiel ist halt nun mal ein Airbus. Ich glaube, ein Airbus und damit ein Weltmarktführer im Bereich der Luft- und Raumfahrt, den gäbe es nicht, wenn sich zwei Länder wie Deutschland und Frankreich ermüßigt hätten, das mit zu unterstützen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt eben auch. Sind wir in der Lage, Grundlagentechnologien für uns zu skizzieren oder zu roadmappen, wie man heute sagt, der Neuenglisch? Und damit auch für uns zu klären, okay, welche dieser Themen wollen wir besetzen und müssen wir damit eben auch aus einer staatlichen Sicht eben auch mit anschieben. Das heißt, garantiert nicht, und das wäre auch falsch aus meiner Sicht, dass der Staat Unternehmer wird. Das ist der Ansatz, weil das ist genau nicht die Rolle des Staates, sondern die Rolle ist ja eben Rahmenbedingungen schaffen, aber genau eben dafür die besten Rahmenbedingungen schaffen, eben auch, um solche Themen anzuschieben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Deswegen, Gründerkrise ist immer, ja.
Also besonders für die Medien.
Egal, mit wem man redet, und ich meine es natürlich für die Medien schöner, zu sprechen über Krisen als über Erfolgsgeschichten. Ich sehe es differenziert. Es gibt ja auch solche und solche Stimmen auch in den Medien. Ich glaube, nochmal, wir tun gut daran, das immer differenzierter zu betrachten, um weniger zu polarisieren in jeder Hinsicht. Und ich glaube, dann kommt auch die Wahrheit irgendwo raus.
Ich finde, es ist sehr positiv, sowas wie eure Institution zu haben. Und du sprachst es an, die Länder. Also ich glaube, die Rahmenbedingungen müssen, und ich glaube, da ist die Politik gefordert, Bürokratieabbau, Dinge zu vereinfachen. Du sprachst an, neu registriertes Startup, was dann den europäischen Markt als Ganzes, also im Asset Management gibt es ja dieses European Passporting als Beispiel, du registrierst dich und kannst dann in verschiedenen Ländern vertreiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um diese Größe des Marktes zu haben und einfach auch dieses Wachstum zu haben, um konkurrenzfähig zu sein als Unternehmen gegen einen Player oder aus USA oder China. Also das ist, glaube ich, ganz klar. Und über den Bürokratieabbau sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Frage für mich wäre, was man halt sieht. Ich habe eine Zeit lang in Asien studiert und da war es immer schon so. Wir hatten in Japan und Südkorea ja immer auch Staatsunterstützung. Also man hat die Rahmenbedingungen gemacht, dass man Märkte erstmal abgeschottet hat, Infant-Märkte, wo Technologie sich entwickeln konnte, wo Ausländer mit hohen Zöllen belagert wurden, sodass die heimische Infrastruktur sich der Cluster gründen konnte. Und ich glaube, das ist schon etwas, das wir sehen, dass Politik mehr mit Wirtschaft verzahnt. Also das, glaube ich, dass man eine strategische, also das hat die Corona-Krise vielleicht auch gezeigt, durch die Lieferketten, dass man schon strategisch sagt, wir müssen bestimmte Technologien fördern, schützen und auch unterstützen, um die selber zu haben. Und ich glaube, das ist einfach, das ist für mich der große Changer. Ich glaube, das ist in der Wirtschaft, dass es nicht mehr so frei ist, sondern schon auch strategisch unterlegt, oder?
Ja, 100%ig. Warum? Weil wer der Konferenz in Paris gefolgt ist, dieser Konferenz rund um AI, Künstliche Intelligenz, die ja de facto ja Tage vor der Sicherheitskonferenz stattfand auf Einladung von Macron, in Klammern, genau, das ist der Punkt, eingeladen von Macron, nicht von Deutschland, das zeigt auch schon mal, welchen Stellenwert wir haben. Der war jetzt nicht mehr geschockt, was da kam von J.D. Vance. Weil J.D. Vance hat in dieser Konferenz O-Ton gesagt, America first für AI und ihr könnt gerne Partner mit uns oder eben nicht. So. Und es ist ein ganz klares Signal eben auch dafür, dass auch die Amerikaner verstanden haben, dass eben Technologie und Innovation dazu führen, dass ich eben eine gewisse Stärke auch habe. Und wenn ich den Algorithmus bestimme, habe ich Power. Und ich glaube, das ist eine europäische Sichtweise, die wir auch de facto für uns auch wirklich verstehen müssen. Wie schaffen wir für uns aus einer politischen Sicht heraus eine Stärke, in der wir oder aus der wir heraus eben genau solche Themen eben für uns auch besetzen und damit eben auch ja den Takt vorgeben, auch ein Stück weit. Und ich glaube, da sind wir nicht bold genug. Sollten da, glaube ich, viel stärker auch auftreten und eben uns das auch zutrauen.
Ja, ich glaube, DeepSeek kann man vielleicht noch sagen, wenn das so stimmt, mit wie wenig das quasi gemacht worden ist. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber das gibt natürlich auch Hoffnung, dass hier der Standort der Dichter und Denker auch mit weniger Kapital vielleicht trotzdem bahnbrechende Dinge entwickeln kann. Also ich glaube, das Bild, was gezeichnet wurde, die großen amerikanischen Konzerne, die hunderte Milliarden investieren und einfach diese Technologieführerschaft haben, wo keiner mehr drankommt. Ich glaube, das könnte der Moment, der DeepSeek oder Sputnik-Moment gewesen sein, dass es vielleicht doch auch anders ist, oder?
Genau, ich habe es ja auch vor geraumer Zeit in einem Interview in den Nachrichten gesagt und es war in Bezugnahme auch auf die Eröffnung des Büros in OpenAI, weil die gleiche Frage, was ich von DeepSeek halte, eigentlich ist es ein Geschenk für den Markt, weil es ganz klar zeigt, der Markt ist erst eine Entwicklung. Und damit eben genau die Message, hey Freunde, das Spiel beginnt und ihr könnt jetzt mitspielen. Und wenn wir schlau und intelligent forschen und vor allem diese Forschung kommerzialisieren, dann haben wir eine Chance, auch diesen Markt mitzugestalten. Also das ist ein bestes Beispiel, kein Kapitalvolumenspiel. Es ist wohl ein Spiel, wo jemand eine sehr gute Idee hatte, eben auch die schnell umsetzbar war. Und dann eben den Markt, wie man ja gemerkt hat, eben entsprechend auch beeinflusst hat.
Super spannend. Du hast gerade schon in deinen letzten Ausführungen die Message erwähnt und wir heißen die Message und das wäre auch meine Frage an dich. Was ist deine Message an unsere Zuhörer?
Also ich habe es ja vorhin erwähnt, lasst uns verstehen, dass Innovation gleich Sicherheit ist und daran arbeiten, dass wir eben durch Innovation, durch die Kommerzialisierung von Innovation eben uns wirtschaftliche Stärke wieder arbeiten und damit eben für uns auch Sicherheit arbeiten, was in unser aller Interesse ist.
Christian, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich glaube, das waren super interessante Einblicke und schön, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung und auch für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Und auch ich sage danke und bis zum nächsten Mal bei The Message,
der Investment Podcast.